Ich freue mich sehr, dass du in den dritten Teil wieder eingeschaltet hast. Hier spreche ich mit Fabian unter anderem über das Metaverse. Das Metaverse, das ist dir eventuell schon bekannt. Es gibt ja mehrere Metaversen und nicht das Metaverse. Und so wie ich das Metaverse kenne, kannst du da beispielsweise virtuelle Konferenzen abhalten, kannst dich ja mit einem Avatar an einen virtuellen Konferenztisch setzen und mit den anderen Avataren interagieren. Das Metaverse ist aber viel mehr als das und von daher würde ich mich freuen, wenn Fabian kurz erklären kann, was das Metaverse für ihn ist.
Also das ist eine gute Frage. Das Metaverse wird auch oft mit dem Web 3 so in einen Topf geworfen. Sind für mich allerdings wirklich verschiedene Dinge. Klar gibt's, kann es einen gewissen Overlap geben, aber jetzt das eine Beispiel, was du gesagt hast, das würde ein Stück weit unter Metaverse-Anwendung aus meiner Sicht fallen. Ich habe also ich glaube, es gibt auch, man hat sich noch auf keine Definition geeinigt, wo man sagen kann, hey, das genau ist das Metaverse. Der Autor von eigentlich dem Buch, was in letzter Zeit da die meiste Aufmerksamkeit hatte, also Matthew Ball vom Metaverse, Metaverse heißt das Buch, der beschreibt es als skalierendes, interoperables Netzwerk von virtuellen dreidimensionalen Welten, also wo ich einfach ein immersives Erlebnis haben kann. Und da ist eine interessante Komponente drin, nämlich, dass ich eigentlich nicht nur das eine Metaverse habe, sondern ich werde wahrscheinlich ganz, ganz viel haben. Also für mich ganz persönlich ist das Metaverse auch irgendwo eine Überschneidung zwischen der realen und der virtuellen Welt. Und ich glaube, das kann, also ein Zugang zu diesen dreidimensionalen Welten kann halt wirklich VR, AR, also Virtual Reality oder Augmented Reality sein. Wo ich, wie du sagst, in ein Metaverse, wir bezeichnen es ja heute auch meistens als mehr, also Decentraland oder Roblox so als Metaverse-Anwendung, wo ich dann in so eine Welt gehe, und dann eben verschiedene Experiences haben kann, ja, also entweder ein Spiel oder eine Konferenz oder ich kann mit Menschen interagieren. Aber wahrscheinlich wird es davon ganz, ganz, ganz viele geben und auch verschiedene Anwendungsfälle und ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir zum einen sagen können, hey, genau das ist es, und zum anderen auch wissen wir vielleicht noch gar nicht genau, wo die Reise hingeht. Ja, es gibt ja auch immer diesen Vergleich, da wo der Begriff auch unter als, ich glaube, das erste Mal oder fast das erste oder und eine der ersten Mal erwähnt wurde, zu Snow Crash, also in einem Roman, wo das eben wirklich diese virtuelle Parallelwelt ist oder jetzt auch Ready Player One, der Film, wer den kennt, wo es dann wirklich da setzt man quasi sein Equipment auf und geht in eine komplett andere Welt. Und das kann eine Auslegung sein. Eine andere kann sein, dass ich einfach überall, also wir sehen es ja heute auch, das digitale, virtuelle verschmilzt ja immer mehr mit dem realen. Und ja, vielleicht stehe ich dann morgens auf und gehe erstmal in ein virtuelles Meeting. Danach gehe ich vielleicht raus zum Bäcker und habe währenddessen vielleicht noch irgendwo eine Augmented Reality Anwendung. Also für mich ist es ein Stück weit auch diese Verschmelzung. Aber wie gesagt, jetzt so als Definition, ich glaube, es muss halt dann auch diese Skalierung, diese Interoperabilität, also wirklich von verschiedenen Netzwerken kommen. Und das ist dann auch so ein Stück weit die Überschneidung zu Web 3 aus meiner Sicht, wo ich dann sage, okay, ich kann natürlich in diesem Metaverse beispielsweise, und jetzt Decentraland ist ja dafür ein klasse Beispiel, aber da kann ich dann plötzlich Sachen besitzen. Ja, dann habe ich vielleicht meinen Avatar, den ich als Asset besitze, kann ich dort mit reingeben oder mein digitales Kleidungsstück. Oder wie auch immer. Und ich glaube, das wird zusammenspielen, sind aber schon ein Stück weit fundamental unterschiedliche Dinge. Und ja, das ist eigentlich das Spannende, wie das weitergehen wird. Und ich glaube, Metaverse ist ja auch eins der ganz klaren Trends auch für Unternehmen, weil eben dieser digitale Raum sich gerade sehr schnell weiterentwickelt und wir allgemein, glaube ich, sehr, sehr viele Technologien haben, die gerade große Durchbrüche erzielen, also mit der Blockchain, mit KI, mit mit dem VR und den ganzen 3D-Welten. Und ja, das Metaverse wird wahrscheinlich so die nächste Stufe dann sein.
Wie verdient man denn als Unternehmen im Metaverse Geld?
Ja, also ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, sind die großen Fashion-Labels. Also klar kann ich jetzt auch, wenn ich über digitale Güter rede oder alles, was ich digital abbilden kann, kann ich natürlich sagen, das Metaverse ist, oder das, nehmen wir mal Decentraland, ist vielleicht einfach nur eine andere Umgebung oder ein anderer Kanal, ein anderes Frontend für meine Nutzer. Also statt, dass jemand auf meine Webseite geht und dort einkauft, oder ich meine, Instagram Shopping geht ja auch, also oder dass jemand über Instagram kommt und dort direkt das Produkt kaufen kann, ist der halt im Metaverse oder im Decentraland unterwegs. Und wenn ich da jetzt halt ein Land besitze und mir einen Shop gebaut habe, dann kann ich grundsätzlich da in dem diesem Avatar, dieser Person auch etwas verkaufen. Aber was wir gerade bei irgendwie den großen Fashion-Labels sehen, ist, dass die ja wirklich schon Moden schauen, im Metaverse sozusagen abhalten, mit dann mit teilweise digitaler Fashion, teilweise mit Fidgetil ist ja so ein bisschen das Wort, was da geprägt wurde, also eine Mischung aus physisch und digital, wo ich quasi digitale Kleidung vielleicht kaufe als NFT, aber diesen wiederum einlösen kann in ein reales Produkt. Und die machen da heute auch schon Millionen mit, soweit ich weiß. Also das wäre so ein Beispiel, dass ich einfach sage, für mich ist als Unternehmen ist das einfach ein anderer Vertriebsweg nochmal mit der These oder mit dem Trend der Entwicklung, dass eben immer mehr Leute in diesen digitalen Bereichen unterwegs sind. Und ja, auch jetzt nicht ganz genau in dieser Definition passend, aber das Gleiche ist ja mein Eingangsbeispiel, das Fortnite, wo einfach Skins verkauft werden. Also was vor, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren undenkbar war, dass jemand echtes Geld ausgibt, damit er in einem Videospiel anders aussieht. Ja? Aber das ist heute normal und ich glaube auch, die jüngeren Generationen, die aufwachsen mit, die haben ja einen ganz anderen Bezug auch zu virtuellen Welten, zu digitalen Welten. Da ist es ja schon viel mehr überschnitten und gar nicht so diese Trennung. Hey, das ist jetzt Real Life. Genau, das also für mich ist das so, für mich war das auch einer der Augenöffner, muss ich auch sagen, dass als ich dann so mit Neffen und Nichten und von Freunden, die Kinder, wo ich einmal gesehen habe, hey, das ist völlig normal. Also das ist, da gibt's gar keinen Grund, das irgendwie in irgendeiner Form anzuzweifeln. Und das ist ja genau das, wohin sich's entwickelt. Und wie gesagt, da wird ja auch Geld mit verdient. Also in dem Fall. Und ich glaube, das ganze Thema Metaverse, auch das ganze Thema Web3, das sind letztendlich die Erweiterung oder die Enabler für eben noch mehr solcher Geschäftsmodelle. Oder wo ich mich auch vielleicht neu aufstellen kann. Also,
kann ich, wenn ich etwas im Metaverse kaufen möchte, in Euro bezahlen? Oder benötige ich erstmal Kryptowährungen, um anschließend im Metaverse einkaufen zu gehen?
Also jetzt bei den Beispielen passiert schon sehr viel mit Kryptowährung, weil ich einfach mit der Wallet auch verbunden bin. Wie gesagt, das ist auch so eher die, da haben wir die Überschneidung vielleicht zwischen Web3 und Metaverse, was gar nicht so unbedingt so sein muss. Also klar, bei Fortnite beispielsweise, auch wenn es jetzt kein klassisches Metaverse ist, aber da zahle ich ja mit diesem Gutschein, den ich in Euro oder Dollar bezahlt habe. Und letztendlich im Metaverse kommt so ein bisschen, also es gibt auch Anbieter, die zum Beispiel Unternehmen anbieten, eine Shopfront aufzubauen, wo man mit Kreditkarte dann zahlen kann. Also wo ich, das ist dann halt eine Erweiterung der Webseite. Ne? Nativ, wenn ich jetzt irgendwo bei Decentraland oder bei Sandbox unterwegs bin, habe ich in der Regel meine Wallet ja auch irgendwie verbunden und habe dann ja, also teilweise auch eigene Kryptowährungen, also beispielsweise Sand in der Sandbox oder so.
Okay, das heißt, ich muss erstmal meinen Ether oder Bitcoins, wenn ich dann welche habe, in die Währung umtauschen, die auf der jeweiligen Plattform akzeptiert wird. Und kann das dann meine Shoppingtour antreten?
Kommt drauf an. Also kommt drauf an, wohin ich gehe, was ich mache, was der Anbieter anbietet. Also ist auch sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, da wird ja auch an Lösungen gearbeitet, dass eben verschiedene Sachen möglich sind. Aber ja, auch wenn ich, andersrum habe ich ja auch die Chance, da Geld zu verdienen. Also wenn ich beispielsweise mir in der Sandbox beispielsweise Land hole, dass ich dann auch Geschäftsmodelle vielleicht aufsetzen kann, und dann vielleicht Cent verdiene beispielsweise.
Gibt es eine Beschränkung von Dingen, die ich zum NFT machen kann?
Also es kommt darauf an, wo ich, glaube ich, den NFT erstelle, wie ich die Datei speichere. Also der NFT ist ja, wie gesagt, der Token auf der Blockchain. Also ich glaube, das ist auch oft ein Vorteil, wenn wir jetzt mal das Bild nehmen. Nehmen wir mal so ein Affenbild. Dann bin ich ja am Ende gar nicht der Besitzer von diesem Affenbild, sondern ich bin erstmal Besitzer von einem Token. Und dieser Token zeigt auf ein Affenbild, was irgendwo gespeichert ist, und sagt, hey, das gehört dazu. Aber jetzt, wenn wir jetzt über Urheberrecht reden oder ganz gemein über Vermarktungsrechte etc., dann habe ich mit dem NFT allein ja noch kein Recht an diesem Bild, sondern es muss mir ja im Rahmen des Mints oder in irgendeiner Form über AGBs etc. muss mir ja erstmal ein Recht zugesichert werden. Und das war auch, glaube ich, das ist ein großes Missverständnis. Mittlerweile gehen Projekte schon eher den Weg, dass sie von vornherein sagen, okay, beispielsweise bei diesen Bored Apes war von Anfang an kommuniziert, du hast die kommerziellen Rechte, wenn du diesen NFT besitzt. Das heißt, wenn ich einen dieser Affen habe, dann kann ich den zukünftig nutzen als meine Brand. Dann kann ich damit irgendwie, gibt es ja schon Kaffee machen, dann kann ich den auf, weiß ich nicht, Müsli-Packung drucken und irgendwie eine Brand dazu aufbauen. Da habe ich die Rechte. Bei anderen NFTs, bei anderen Projekten habe ich das vielleicht nicht. Und bei wieder anderen, die sind dann Creative Commons Zero. Also da kann jeder eigentlich das mit dem Bild machen. Trotzdem habe ich ein NFT, was mich als Besitzer von diesem einen Token beispielsweise ausgibt. Also da ist ja auch noch sehr, sehr viel und das dann auch international kommt ja noch eine neue Komplexität rein. Also weil auch das Urheberrecht ja in jedem Land ein Stück weit anders ausgeht oder gelebt wird und die Rechtsprechung anders ist. Und da kommen jetzt so Fragestellungen auf, glaube ich, wo wir uns noch hinentwickeln müssen, da einen klaren Rahmen zu haben. Und dann habe ich immer noch das Thema Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung. Aber am Ende kann ich erstmal jedes digitale Gut als NFT oder mit einem NFT verknüpfen. Und dann ist natürlich die Frage, wo speichere ich das? Ja, habe ich das auf einem Server irgendwo zentral gehostet? Und wenn dieser Server abgeschaltet wird, weil ich für den nicht mehr bezahle, dann ist es weg. Oder dort gibt es auch schon Ansätze, wo eben dezentrale Speichermechanismen genutzt werden. Also wo ich einmal sage, okay, das Bild bleibt auf jeden Fall da und vielleicht ist der Smart Contract dann auch sozusagen, sind die Metadaten gefreezed, also sind wirklich, das ist eingeloggt und ich kann jetzt nicht zum Beispiel, am Ende kannst du es ja vorstellen, wie eine URL beispielsweise. Also du hast den Token von diesem Affen und auf der Blockchain ist letztendlich nur ein Eintrag, der leitet auf einen bestimmten Server, auf eine URL und da ist jetzt das Bild hinterlegt. Und wenn ich jetzt aber den Smart Contract habe und die Rechte weiterhin habe, dann kann ich das Bild austauschen oder wie gesagt den Server abschalten oder und dann hast du plötzlich nicht mehr das Affenbild, sondern den Pinguin. Ja, da gibt es noch ein paar Vorteile. Gleichzeitig, also um die Frage zu beantworten, ich kann schon sehr, sehr viel machen. Also das ist auch dieses Papierbeispiel wieder. Ich kann es als Tool nutzen, ich kann da sehr, sehr viel machen, ich kann da sehr, sehr viel verknüpfen, ich kann da Smart Contracts anknüpfen und entwickeln, wo ich sage, es gibt gewisse Abhängigkeiten und es gibt ja auch alle Möglichkeiten im Sinne von, wenn ich den einen NFT dann burne, nennt man das. Also stellst dir wie einen Gutschein vor, den löse ich jetzt ein und dafür bekomme ich dann irgendwie jetzt bei Adidas als Beispiel bekomme ich einen Trainingsanzug nach Hause geschickt und gleichzeitig aber, weil ich meinen einen Gutschein herausgegeben habe, aber die wollen das da zukünftig mich binden und dass da noch mehr passiert, kriege ich einen anderen Token dann gedroppt. Also da gibt es ja verschiedenste Mechanismen, wie ich auch nicht nur die digitalen Dateien verbinde, sondern auch vielleicht sage ich, schaffe diese Schnittstelle zu realen Gütern oder ich fange irgendwann an, reale Güter, also beispielsweise Immobilien oder Gesellschaftsanteile, tokenisiere ich, weil es einfach viel leichter handelbar ist, wenn ich sage, ich habe hier einen Token, der symbolisiert meine Immobilie und dann kann ich den auf einem Token-Marktplatz veräußern oder vielleicht nur einen Anteil einer Immobilie und brauche dann nicht jedes Mal zum Notar beispielsweise. Oder brauche nicht jedes Mal irgendwie in der Firma, wenn ich sage, jetzt auch wieder eine DAO als Beispiel, wenn jemand da sehr, sehr aktiv ist, da möchte ich den vielleicht mit Token, also mit mehr Gesellschaftsanteilen belohnen. Also dieses ganze Thema Token Economy ist ja nochmal ein ganzer Bereich für sich, was aber da alles mit reinspielt. Also, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Kurz gesagt, ja, ich kann eigentlich da alles mitmachen.
Nennt man Geschenke, die ich bekomme, nachdem ich einen NFT gekauft habe, als Drops oder als Airdrops?
Nee, also Airdrops sagt, dass ich etwas in meine Wallet geschickt bekomme, also so aus dem Himmel gedroppt sozusagen. Also wenn ich mir die Wallet nochmal als Briefkasten vorstelle, dann kann ich also meine öffentliche Wallet-Adresse kann ich herausgeben. Ich kann auch verschiedene haben. Aber die gebe ich jetzt dir und jetzt kannst du ja erstmal jeden Brief, den du möchtest oder jedes Paket dorthin schicken. Und in dem Fall ist es in der Wallet so, dass du mir da jetzt oder das im Adidas-Beispiel, ich habe den einen NFT gehabt, der wurde mir, kann ja, das ist ein Gutschein, den kannst du jetzt einlösen, aber in dem Moment, wo du den einlöst, ist er halt weg. Also der wird wirklich dann verbrannt sozusagen in der Funktion. Bei manchen ist er vielleicht auch einfach nicht mehr nutzbar, dann ist er halt eingelöst, dann ist er wie so ein Gutschein eingerissen oder so. Aber gleichzeitig gibt es dann die Chance für den Herausgeber, dass er mir, weil er ja die Wallet-Adresse kennt, wo der NFT bisher drin lag oder mit der ich interagiert habe, einfach was Neues schickt. Oder das war ja auch so das Playbook in 2021, dass Projekte beispielsweise ein Profilbild verkauft haben und keine Ahnung, 2 Monate später per Airdrop einen weiteren NFT kostenlos für alle Holder verschenkt haben, die plötzlich dann auch irgendwie mehrere tausend Euro wert waren. Also Airdrop ist erstmal nur das, ist sozusagen dieses Geschenk oder wo ich einfach was in die Wallet geschickt bekomme, gibt natürlich auch viel so, also dieser bitte keine Werbung einwerfen, Hinweis wird nicht akzeptiert, sondern es gibt natürlich auch viel Scam und viel Schrott, was in die Wallets kommt oder wo, also dann bekommst du ein NFT und dann siehst du ein Angebot drauf bei OpenSea und denkst dir, ah, hier bietet mir jemand 500 Euro, ich habe das bekommen, ich weiß gar nicht, was ist, die 500 Euro nehme ich jetzt. Und wo dann im Hintergrund Prozesse ablaufen und dann funktioniert es nicht, da muss man sich irgendwo hinwenden und letztendlich ist das dann, ist einfach ein Betrugsmechanismus. Also es gibt auch unerwünschte Post, aber ein Airdrop ist sozusagen die Post. Und das andere ist dann einfach der Redeem-Prozess oder der Einlöseprozess oder das Burnen.
Mit welchen rechtlichen Fragestellungen kommst du im Rahmen deiner Web3-Beratung in Berührung?
Also ich glaube, da kommt man, jeder, der darüber nachdenkt, ein eigenes Projekt zu starten in dem Bereich oder NFTs herauszugeben, der kommt unweigerlich an diese Fragen. Also wie gesagt, Urheberrechte ist das eine, aber schon auch im E-Commerce oder im Steuerrecht gibt's ja die Frage, wie behandle ich das denn? Ja, also was muss ich denn beachten, wenn ich auf meiner Seite das Minten anbiete? Also was muss ich vom Kunden vielleicht einsammeln und was nicht? Und wie wird das dann besteuert? Und wie muss ich, was ist das, was habe ich denn für ein Vertragskonstrukt und brauche ich AGBs und welche Besonderheiten sollten diese AGBs vielleicht haben, ja? Oder auch wenn ich sage, keine Ahnung, schon die Unternehmensstruktur, also gründe ich jetzt ein neues Startup, wo sitzt es, in welcher Form ist es organisiert, möchte ich Token in irgendeiner Form ausgeben, was mache ich für Produkte, brauche ich als Investor, ja, oder als wenn ich NFTs verkaufe, wann brauche ich vielleicht da auch irgendwie, muss ich mit der BaFin sprechen, wann nicht? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Fragestellungen. Es gibt natürlich mittlerweile so ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, da gibt es in einer gewissen Form eine Auslegung, die man nutzen kann. Allerdings, also biete ich ja auch keine Rechtsberatung an. Also ist, glaube ich, klar. Und also ich weiß nicht, ob wir den Disclaimer machen müssen, aber auch nichts hier in diesem, von dem, was ich sage, ist Financial Advice oder in irgendeiner Form Rechts- oder Steuerberatung. Aber ich sehe enormes Potenzial auch im Bereich Rechtsberatung. Ich glaube auch, die Rechtsprechung hinkt da noch hinterher, was, glaube ich, naturgemäß so ist, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist, bevor es dann irgendwie zu Schnellschüssen kommt, dass man erstmal schaut, hey, wie entwickelt sich das, wo muss ich wirklich eingreifen, wo Gilt denn, also beziehungsweise gilt dann ja erstmal heutiges Recht, und ich muss schauen, wie es zu den Sachen passt. Und bei manchen Sachen wird es dann halt schon sehr schnell sehr schwer. Und ich glaube, da haben wir einen Bedarf, dass die Rechtsprechung oder dass das Recht entsprechend angepasst wird. Ich sehe aber ja diesen Bedarf, wenn so Fragen, ich habe vielleicht so ein Grundverständnis, aber das gebe ich dann auch an die Fachleute weiter. Es gibt möglicherweise auch in dem Bereich natürlich schon Leute, die selbst aktiv sind oder die sich darauf spezialisieren immer mehr, und das sind natürlich dann die Ansprechpartner, wo ich auch drauf verweise. Ja.
Vielen Dank, lieber Fabian, für deine guten Antworten. Wir haben jetzt sehr ausführlich über das Web3 gesprochen, über die Geschäftsmöglichkeiten, die sich im Web3 umsetzen lassen, und ich hoffe, dass du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein paar Inspirationen mitnehmen kannst für dein Web3-Projekt. Wenn du eine Frage hast, dann kannst du dich natürlich jederzeit gerne an Fabian und mich wenden, uns auf LinkedIn schreiben. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um dich auf ein NFT-Projekt hinzuweisen, bei dem mich Fabian maßgebend unterstützt. In dem NFT-Projekt wird es um eine Art Membership gehen, die dazu dient, dass du einen exklusiven Kommunikationskanal zu mir bekommst und deine Fragen an mich stellen kannst, die du nach dem Hören einer Folge hast. Du kannst auch gerne eine Idee oder einen Wunsch einbringen für eine zukünftige Podcast-Folge. Und das Ziel, was ich mit diesem NFT-Projekt verfolge, ist, mit dir jetzt im nächsten Jahr in Kontakt zu kommen und dein Feedback zu bekommen, mit dir in Austausch zu gehen. Und von daher würde ich mich freuen, wenn du mit dabei bist. Die Details, die kommen noch. Das war's von meiner Seite und ich übergebe gerne nun das letzte Wort an Fabian.
Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich glaube, es ist ganz spannend. Wir haben jetzt ewig lang geredet. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für die, aber ich glaube, man konnte so ein bisschen raushören, wie viele Möglichkeiten da einfach entstehen oder was da gerade entsteht, wie vielfältig das ist. Und ich bin auch sehr gespannt auf deinen NFT-Drop und da auch vielleicht aus meiner Sicht, wer jetzt zuhört und sich gerade auch schon gedacht hat, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich würde ein bisschen experimentieren, ist das ja vielleicht die perfekte Chance gerade, auch zu sagen, hey, ich schaue mir das mal an, ich hole mir vielleicht den ersten NFT, und können ja schon so viel verraten, dass du deinen Zuhörerinnen, Zuhörern sehr, sehr einfach machst, da auch mitzumachen. Und ich glaube, das ist dann ein gutes Experiment, auch mit einem klaren Mehrwert, der sich lohnt. Und damit bedanke ich mich nochmal für die Einladung, fürs Zuhören, wer bis hier dran geblieben ist, und gerne bei weiteren Fragen auf mich zukommen.